Guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich und nicht nur die hier sind, sondern auch die jetzt direkt über den Livestream uns zugeschaltet sind. Das Thema heute Morgen an diesem letzten Bibelstudientag 2021 lautet: Hat die Gemeinde Israel ersetzt? Und da geht es um das Thema der sogenannten Ersatztheologie, die wir im Licht des Wortes Gottes besehen werden. Und wenn man das noch gescheiter sagen will als Ersatztheologie, dann kann man auch sagen Substitutionstheologie. Worum geht es? Es geht um die Lehre, die ganz besonders durch Augustin aufgekommen ist. Er lebte um 400 nach Christus. Durch Augustin aufgekommen ist und dann durch die Jahrhunderte hindurch die offizielle Lehre der römisch-katholischen Kirche wurde. Und diese Lehre besagt, seit der Kreuzigung habe Gott das Volk Israel als sein irdisches Bundesvolk aufgegeben, verworfen. Die Flüche, die angekündigt waren über Israel bei Ungehorsam gegenüber den Bundesabmachungen, 5. Mose 28 beschreibt das zum Beispiel ganz ausführlich, die seien über Israel gekommen und werden auch weiterhin über Israel kommen. Aber die Kirche habe Israel ersetzt. Und Israel hat also alle Flüche bekommen, aber alle Segensverheißungen für Israel im Zusammenhang mit dem Bund mit Israel kommen nun der Kirche zugute. Israel hat als Nation, als Volk keine Zukunft mehr. Und alle Bibelstellen im Alten Testament über die Zukunft Israels, die müsse man nicht auf Israel beziehen, sondern auf die Kirche. Also wenn in der Prophetie steht, dass Gott Israel segnen wird in der Zukunft, dann bedeutet das die Kirche segnen. Und wenn steht, Jerusalem wird gesegnet werden, dann ist das die Kirche. Und wenn steht, Juda, dann ist das die Kirche. Alles wird umgedeutet. Es bedeutet nicht mehr das, was es wörtlich im Text bedeutet. Also man könnte auch sagen, unser Thema hat die Gemeinde Israel ersetzt, könnte man auch sagen, hat Gott Israel verworfen. Ich habe gesagt, mit Augustin ist das aufgekommen, aber das gab es auch schon früher, zum Beispiel bei Origenes im 2. Jahrhundert. Auch er hat sich schon so ausgedrückt über die Verwerfung Israels. Aber eben so richtig die verbreitete Lehre wurde das erst ab Augustin. Übrigens, Origenes war ein Irrlehrer. Der hat die Allversöhnung gelehrt. Das ist auch eine ganz schwere Irrlehre. Und auch die Person des Herrn Jesus hat er angegriffen. Also eine ganz hinterhältige Lehre über die Person des Sohnes Gottes hat er gehabt, die eine grundlegende falsche Lehre war. Ja, aber wenn ich sage, die katholische Kirche hat diese Lehre durch die Jahrhunderte vertreten, muss ich aber auch noch hinzufügen, die Reformatoren haben diese Ersatztheologie auch übernommen. Wieso? Weil die Reformatoren weniger reformiert waren als wir. Man muss natürlich verstehen, die haben damals im 16. Jahrhundert die Wahrheiten des Evangeliums, die grundlegenden Wahrheiten, neu entdeckt und mussten die gegen die Irrlehren, jahrhundertealten Irrlehren der katholischen Kirche verteidigen. Und das war ein Prozess. Und dieser Prozess war damals im 16. Jahrhundert am Anfang. Und darum muss man sagen, in manchem waren die Reformatoren noch katholisch. Aber die Reformatoren haben selber gesagt, die Kirche müsse ständig reformiert werden, in einem Prozess. Die haben das damals jeweils auf Lateinisch gesagt, so wie heute manche es auf Englisch sagen würden. Ecclesia semper reformanda est. Die Kirche muss ständig reformiert werden. Und darum, als dann eben die Freikirchen entstanden, und das bereits eigentlich schon mit den Täufern, die waren schon reformierter im 16. Jahrhundert als die Reformatoren, findet man dann, dass die Reformation auch, was das prophetische Wort angeht, weiterging. Und die haben erkannt, nein, das ist nicht richtig. Die Kirche hat Israel nicht ersetzt. Und was die biblischen Gründe sind, das wollen wir jetzt heute anschauen. Aber ich muss noch betonen, und dennoch gibt es auch viele Freikirchen, die weiterhin die Ersatztheologie vertreten. Also das ist viel verbreiteter, als man denkt. Und hängt zusammen damit auch heute, dass vor einigen Jahrzehnten, als die Verkündigung, dass Jesus Christus bald wieder kommt, weltweit sehr starke Bedeutung bekommen hatte, zum Beispiel auch durch das Buch von Hal Lindsey, Alter Planet Erde, wohin? Und er hat gezeigt, wie sich das prophetische Wort über Israel mit der Wiederentstehung des Staates Israel nach 2000 Jahren vor unseren Augen erfüllt. Und das beweist ja, dass die Ersatztheologie nicht recht hat. Denn das prophetische Wort über die Zukunft Israels erfüllt sich. Da hat das auch viele Menschen zum Glauben geführt, überzeugt durch die Präzision der biblischen Prophetie. Aber dann hat ein Hal Lindsey einen großen Fehler gemacht. Und manche andere auch. Er hat plötzlich veröffentlicht, die Wiederkunft Christi, die wird in den 1980er Jahren stattfinden. Und zwar habe Jesus Christus gesagt in Matthäus 24, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Und hat sich überlegt, eine Generation, was ist das? Bei der Wüstenwanderung Israels waren das 40 Jahre. Also 1948, Gründung des Staates Israel, 40 Jahre 1988. Und Jesus Christus ist nicht gekommen. Aber wir wussten damals ganz genau, nein, das darf er nicht machen. Das geht gar nicht. Das Wort Gottes sagt ganz klar, es sind uns keine Berechnungen über die Wiederkunft Christi möglich. Wir müssen die Zeichen der Zeit sehen, aber niemals rechnen. Das haben die Sekten immer gemacht. Und er hat das trotzdem gemacht und wir wissen, alles ist schiefgegangen. So schief, wie nur etwas schiefgehen kann. Und das hat zunächst mal in Amerika das Pendel rübergeworfen. Da haben viele gesagt, seht ihr, all die Leute, die da mit Israel und Endzeit kommen, die irren sich. Und die Reformatoren, die haben nicht von Entrückung gesprochen, die haben nicht von der Wiederherstellung Israels gesprochen. Wir wollen wieder zu dem alten reformatorischen Wort des 16. Jahrhunderts zurück. Und damit auch zur Ersatztheologie. Und deshalb hat sich das dann in Amerika sehr stark ausgeweitet und ist dann auch nach Europa gekommen. Und darum, viele unter den Evangelikalen sind Ersatztheologen. Aber zunächst mal eine ganz ernste Warnung. In Jeremia 33, Vers 23 lesen wir, und das Wort des Herrn geschah zu Jeremia also. Hast du nicht gesehen, was dieses Volk redet, indem es spricht, die zwei Geschlechter, gemeint ist das Geschlecht Israels, die 10 Stämme, und das Geschlecht Juda, die 2 Stämme, zusammen die 12 Stämme. Ich wiederhole, die 2 Geschlechter welche der Herr erwählt hatte, die hat er verworfen. Da haben also Leute bereits in der Zeit von Jeremia gelehrt, Gott habe das Volk Israel, das zwölfstämmige Volk Israel, verworfen. Und Gott sagt Jeremia, und zwar weil Gott darüber erzürnt war, dass so geredet wird, aber er macht den Propheten klar, er müsse sich wirklich damit auseinandersetzen und feststellen, was die Schlimmes sagen. Die zwei Geschlechter, welche der Herr erwählt hatte, die hat er verworfen. Und was bedeutet das? Gott sagt weiter, und so verachten sie mein Volk, sodass es vor ihnen keine Nation mehr ist. Also diese Lehre, Gott habe Israel verworfen, ist eine Lehre, die Israel verachtet. Aber noch mehr, Gott sagt, sie verachten mein Volk, das Volk, das er auserwählt hat, wird verachtet und es wird hingestellt, als wäre es keine Nation und hätte als Nation eben auch keine guten Zukunftshoffnungen mehr. In Jeremia 33, Vers 25 lesen wir, so spricht der Herr, wenn nicht mein Bund betreffs des Tages und der Nacht besteht, wenn ich nicht die Ordnungen des Himmels und der Erde festgesetzt habe, so werde ich auch den Samen Jakobs und Davids, meines Knechtes, verwerfen. Dass ich nicht mehr von seinem Samen Herrscher nehme, über den Samen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn ich werde ihr Schicksal wenden und mich ihr erbarmen. Was sagt diese Stelle aus? Gott sagt, wenn also die astronomische Einrichtung von Tag und Nacht, das ist ein astronomisches Gesetz, nicht wahr? Wenn das aufhört zu bestehen, dann wäre es so, dass er Israel verwerfen würde. Aber wir sehen, heute Morgen ist die Sonne wieder rechtzeitig aufgegangen. Und gestern Abend für diese Zeit im Dezember genau im richtigen Moment untergegangen. Jedes Jahr. Es funktioniert. Und bleibt bestehen bis heute. Ja. Und dann heißt das eben, wenn diese Ordnungen festbleiben, dann bedeutet es auch, dass Gott Israel eben nicht verwirft. Und nicht nur das astronomische Gesetz von Tag und Nacht, sondern es gibt noch viel mehr Gesetze im Zusammenhang mit dem Sternenhimmel, mit Mond, Sternen, Planeten und der Sonne. Also Gott sagt, wenn ich nicht die Ordnung des Himmels und der Erde festgesetzt habe, also festgesetzt habe, so dass sie fortbestehen, dann würde er Israel verwerfen. Aber es ist da oben alles noch beim Alten, auch heute. Also, Gott hat Israel nicht verworfen. Und noch eine weitere Stelle aus Jeremia. Jeremia 31, Vers 37. So spricht der Herr. Und das ist sehr wichtig, diese Betonung, so spricht der Herr. Das heißt, das erinnert den Bibelleser daran, hier geht es nicht um Menschenwort, sondern das ist alles inspiriert durch den Heiligen Geist. So spricht der Herr, wenn der Himmel oben gemessen und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, so will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen, wegen alles dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Nun, man hat versucht, mit Teleskopen immer tiefer in den Weltraum vorzudringen. Das war ja schon mal eine Sensation. 1609 hat der erste Mensch, unseres Wissens, ein Teleskop gerichtet auf den Himmel und gerade auch auf die Milchstraße. Das war Galileo Galilei. Und er hat gemerkt, oh, das sind nicht, wie man im Altertum glaubte, ungefähr 3000 Sterne. Ja, wenn man alle Punkte abzählt und das Licht zuerst löscht in allen Städten, dann sieht man wieder so 3000 Punkte. Er hat auf das Band der Milchstraße geschaut und mit dem Teleskop hat er gemerkt, das ist nicht einfach so ein Nebel. Oder wie die Griechen meinten, eine Galaxie, das heißt eine Milchstraße. Sie haben sich vorgestellt, da hat jemand Milch ausgegossen. Das ist die Milchstraße. Nein, das sind alles einzelne Sterne. Und er kam auf die Zeugen, es muss ja etwa 30.000 Sterne geben. Aber im 20. Jahrhundert hat man festgestellt, es gibt nicht nur die Sterne, die man da oben sieht, und auch die Sterne der Milchstraße, sondern es gibt noch viele weitere Milchstraßen. Und nicht nur die kleine und die große Magellansche Wolke zum Beispiel, oder das sieht man von Australien aus, hier sieht man das nicht, aber den Andromeda-Nebel sieht man von hier aus, von der Schweiz aus. Und das ist die nächstliegende Galaxie. Also nochmals so eine Spiralgalaxie mit vielleicht 200 Milliarden Sonnen. Nein, es gibt noch viel, viele mehr. Und mit Hubble ist man noch weiter vorgedrungen. Dieses Bild hier, jeder Lichtpunkt hier ist eine Galaxie mit schätzungsweise 200 Milliarden Sternen. Und sieht man, es gibt gewisse, die sind rötlich und manche noch nicht nur rötlich, sondern rot. Je rötlicher, desto weiter von uns entfernt. Und hier haben wir einen Blick wirklich in die Tiefen des Weltalls. Und das Weiteste, was man bisher sehen konnte, ist schätzungsweise eine Distanz von 13 Milliarden Lichtjahren. Also theoretisch würde das Licht, das ja pro Sekunde 300.000 Kilometer zurücklegt, das ist ungefähr 7-mal um die Erde in einer Sekunde, das Licht müsste unterwegs sein, theoretisch, 13 Milliarden Jahre, bis es hier auf der Erde sichtbar wird. Aber wenn man sagt, 13 Milliarden Lichtjahre, das ist nicht eine Zeitangabe, sondern eine Distanzangabe. Und der Schöpfer konnte natürlich bei der Schöpfung das Licht schon mitliefern, ja, auf die Erde. Also, wenn Gott erschafft, erschafft er abgeschlossen. Und es scheint dann, als wäre da Zeit verwendet worden. Wäre man 5 Minuten nach der Erschaffung von Adam durch den Garten Eden gegangen und hätte diese Bäume angeschaut, dann hätte man gedacht, der ist 300 Jahre alt, dieser dicke Baum 500 Jahre, aber die waren gerade eben in dieser selben Woche entstanden. Ja, und ich will damit sagen, man ist also vorgestoßen bis ungefähr 13 Milliarden Lichtjahre, aber dahinter kommt keine Mauer. Und heute ist das jedem klar. Wir können das Weltall unmöglich ausmessen. Und die entferntesten Galaxien, die man jetzt eben noch fotografieren konnte, die haben eine Lichtstärke, und ich entschuldige mich im Voraus für diesen schlechten Vergleich, aber man kommt dann eben doch besser draus. Eine glimmende Zigarette auf dem Mond, gesehen von der Erde aus, das entspricht etwa einer solchen Galaxie. Das heißt, man ist hier wirklich an die Grenzen des überhaupt Möglichen gestoßen. Da kommen die Photonen kommen da in die Kamera rein, ja, und die müssen dann gesammelt werden, bis man dann ein Licht hinkriegt. Ja, so ganz langsam kommen die da rein und es ist klar, das ist nicht einfach das Ende, nur weil wir nicht mehr weiter sehen können. Wir können das Weltall oben nicht ausmessen. Aber Gott sagt, wenn man das kann, dann werde ich Israel verwerfen. Aber wir können es nicht. Damit ist Israel nicht verworfen. Und da haben wir aber in diesem Vers noch etwas Zweites. Und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können. Nun, es gibt eine Tiefenbohrung, die bis heute den Rekord gehalten hat, aus den 1970er Jahren auf der Kola-Insel durch die damalige Sowjetunion. Und das sind ungefähr 12 Kilometer. Ja? Aber der Durchmesser der Erde ist ja über 12.000 Kilometer. Also man hat in der Erdkruste nur ein bisschen oben gekratzt. Und dann würde es aber weitergehen durch den oberen Mantel, den unteren Mantel, den äußeren Kern und den inneren Kern bis ins Zentrum. Der innere Kern besteht aus Eisen und Nickel, hat eine Temperatur von 6000 Grad. Und es ist klar, wir können das Erdinnere nicht erforschen. Und Gott sagt, wenn die Grundfesten der Erde, in der Mehrzahl, ja, das ist also die kristalline Schicht oben, dann der obere Mantel, der untere Mantel, der äußere Kern, der innere Kern, die Grundfesten sind das, wenn die erforscht werden können, zwar eben direkt erforscht durch Graben, so wird Gott den ganzen Samen Israels verwerfen. Aber es geht nicht. Und natürlich, es gibt solche in der Welt heute, die hassen Israel, wie frühere Israel-Hasser, wie die Nazis und so weiter, und die möchten Israel ausrotten. So der Iran. Darum strebt er nach einer Atombombe. Und wer strebt den Widerständen der Welt? Zum Trotz, er muss die Atombombe haben und spricht immer wieder der Iran von der Vernichtung Israels. Und die Hamas, die hat ja, das hat man gar nicht beachtet, ist auch in den Medien kaum gekommen, am 30. September des Jahres eine Konferenz gehabt. Da ging es um die Zeit nach Israel. Also wenn Israel ausgelöscht sein wird, und da hat man besprochen, wie das dann sein wird mit der Geldwährung und wie man das und das und das alles organisiert. Ja? Die möchten Israel ausrotten und sie denken, das Beste wäre eine Atombombe. Aber eigentlich könnte man ihnen sagen, anstatt Atombombe, grab doch einfach in der Erde. Da hat die UNO nichts dagegen. Und wenn ihr dann unten seid, dann ist Israel verworfen. Oder messt den Himmel aus. Dann ist das für euch dann so, wie ihr das wollt. Und noch eine Stelle, Ezekiel 25, 8. Da spricht Gott über Moab, ein Nachbarvolk von Israel. Moab siedelte in biblischer Zeit auf der anderen Seite des Toten Meeres, wie wir hier sehen auf der NASA-Karte, im heutigen Jordanien, Mitteljordanien. Und da heißt es, so spricht der Herr, der Ewige. Weil Moab und Seir, das sind die Berge südlich des Toten Meeres auf jordanischer Seite, Seir wird auch Edom genannt in der Bibel, weil Moab und Seir sprechen, siehe, das Haus Juda ist wie alle Nationen. Darum, siehe, werde ich die Seiten Moabs öffnen von den Städten hier. Was bedeutet das? Die sagen, Juda ist nicht ein spezielles Volk. Die Juden sind nicht ein auserwähltes Volk. Das ist ein Volk, so wie alle anderen Völker. Und Gott sagt, weil sie das so sagen, Israel hat keine besondere Stellung in Gottes Plan, wird er die Seiten Moabs öffnen für feindliche Armeen, die die Städte erobern werden. Mit anderen Worten, das ist eigentlich ganz gefährlich. Man fordert Gottes Gericht heraus, wenn man Ersatztheologie lehrt. Das ist schon ernst. Und genau das tun sie. Nein, das jüdische Volk hat keine besondere Stellung mehr. Das ist jetzt so wie alle anderen. Hat keine Verheißungen mehr. Und man muss auch nicht heute schauen, was geschieht in Israel. Als Erfüllung der Prophetie, um zu wissen, in welcher Zeit wir leben. Nein, ist wie alle. Dann sagt Gott, siehe, ich werde die Seiten öffnen von den Städten hier, sodass das Gericht kommt. Aber gehen wir mal ins Neue Testament. Das ganze Thema wäre eigentlich erledigt in ein paar Minuten. Warum machen wir da einen ganzen Bibelschulentag oder halben Bibelschulentag zu dem Thema? Lies Römer 11, Vers 1. Machen wir das. Denn in Römer 9 bis 11 geht es ja um die Bedeutung Israels aus neutestamentlicher Sicht. Und da lesen wir Römer 11, Vers 1. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und bedenken wir, der Römerbrief wurde geschrieben im Jahr etwa 57 nach Christus, also einige Jahre nach der Kreuzigung im Jahr 32. Und da stellt sich jetzt die Frage, stimmt die Ersatztheologie? Gott habe Israel seit der Kreuzigung als sein Volk verstoßen. Und da steht, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne! Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Geschlecht Abrahams, vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Also, der direkte Wortlaut der Bibel sagt, nein, auf keinen Fall, das sei ferne. Ein sehr starker Ausdruck, den Paulus an mehreren Stellen im Neuen Testament verwendet, um quasi Entsetzen auszudrücken über eine Idee. Also damit ist es klar, nein, ist nicht so. Und jetzt ist auch wichtig, gerade in Römer 9 bis 11, da kommt ja das Wort Israel, Jakob, Juden, immer und immer wieder vor. Und man muss schauen, was bedeutet es? Die Ersatztheologen sagen, wenn in der Bibel steht Israel, dann müssen wir heute verstehen, die Gemeinde. Wenn steht Juden, die Gemeinde. Wenn steht Jakob, dann ist es die Gemeinde. Denn Israel wird ja auch Jakob genannt. Ja? Und so weiter. Jetzt schauen wir mal. Römer 9, das erste Mal, wo das Wort Israeliten vorkommt, ist Vers 3. Denn ich selbst habe gewünscht, durch einen Fluch von Christus entfernt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Also, die Israeliten, da sagt Paulus, der selber Israelit war, aus dem Stamm Juda, die Israeliten, das sind meine Verwandten nach dem Fleisch. Also Israeliten bedeutet hier, was es immer bedeutet hat. Dann Vers 6. Nicht aber, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, diese sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Also, da sagt er, nicht alle, die aus Israel sind. Bedeutet das alle, die aus der Gemeinde sind? Nein, alle, die aus dem Volk Israel kommen und da natürliche Abstammung haben. Dann sagt er, nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Und im Weiteren wird klar, dass das wahre Israel sind dann die, die aus Israel abstammen und sich bekehrt haben. Und das ist in Übereinstimmung mit dem, was im Alten Testament steht. In Hesekiel 13, Vers 9 wird über das Buch des Hauses Israel gesprochen. Und Dort wird klar gemacht, dass die Israeliten, die eben nicht zum Glauben kommen, nicht zur Umkehr kommen, die werden aus diesem Buch gelöscht. Wir können kurz aufschlagen. Das Buch des Hauses Israel ist nicht das gleiche wie das Buch des Lebens. Im Buch des Lebens hat Gott alle Menschen eingeschrieben, die je entstehen würden. Und wenn sie sich zu Lebzeiten nicht bekehren, werden sie aus dem Buch des Lebens gelöscht. Aber ins Buch des Hauses Israel, da hat Gott alle, die von Abraham, Isaak und Jakob abstammen, eingeschrieben. Und wenn sie sich nicht bekehren, dann werden sie aus diesem Buch schließlich gelöscht. Und so heißt es in Ezekiel 13, Vers 9, und meine Hand wird gegen die Propheten sein, die Eitles schauen und Lüge wahrsagen. Und jetzt von diesen bösen, falschen Propheten, also Israel sagt hier das Wort, im Rat meines Volkes sollen sie nicht stehen. Und in das Buch des Hauses Israel nicht eingeschrieben sein. Es ist bessere Übersetzung als eingeschrieben werden, eingeschrieben sein. Also passiv drin. Das sollen sie nicht. Und in das Land Israel sollen sie nicht kommen. Und ihr werdet wissen, dass ich der Herr, der Ewige bin. Ja, und darum die, die sich aus Israel bekehren, die gehören eben zu diesem Buch des Hauses Israel und das sind die wahren Israeliten nach Gottes Gedanken. Aber das sind alles solche, die natürliche Abstammung haben aus Israel. Und natürlich auch die, die übergetreten sind in früheren Zeiten. Ja, und das ist nicht die Kirche, sondern das sind die Gläubigen aus Israel, die als der Überrest, der von Gott anerkannte Überrest gerechnet werden. Ja, und dann geht es weiter in Vers 13, Römer 9, Vers 13. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Ja, im ganzen Zusammenhang ist klar, mit Jakob ist wirklich Israel gemeint und nicht die Kirche. Und weiter in Kapitel 9, Vers 24. Uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Ja, also spricht über die Gläubigen, die aus dem jüdischen Volk sind und aus den Heidenvölkern. Aber Juden bedeutet nicht die Kirche, sondern wirklich Juden. Und wie ist es mit Vers 27? Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Ja, was bedeutet da Israel? Und die Söhne Israels, das bedeutet das Volk Israel, das ist nicht die Kirche. Aber es wird hier gesagt, nur die, die sich wirklich bekehren, die werden errettet werden. Und dann weiter in Vers 31. Israel aber, ein Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebend, ist nicht zu diesem Gesetz gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern aus Werken geschah. Bedeutet Israel die Gemeinde? Nein, Israel. Kapitel 10, Vers 12. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Denn derselbe Herr von allen ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der irgendeinen Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Also Juden meint hier Juden und nicht die Kirche. Und Griechen meint eben nicht Juden. Dann in Vers 21. Von Israel aber sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Israel ist Israel, nicht die Kirche. Kapitel 11, Vers 1. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn auch ich bin ein Israelit aus dem Geschlecht Abrahams, vom Stamm Benjamin. Also hier bedeutet Israelit, Israelit. Geschlecht Abrahams bedeutet Geschlecht Abrahams. Von ihm biologisch abstammend. Und Stamm Benjamin bedeutet der Stamm Benjamin und nicht die Kirche. Und so können wir weitergehen. Kapitel 11, Vers 7. Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Aber die Auserwählten haben es erlangt. Die übrigen aber sind verhärtet worden. Auch da bedeutet Israel Israel. Und die Auserwählten, das sind die wahren Bekehrten aus Israel. Und jetzt schauen wir noch Kapitel 11, Vers 25 an. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Damit ihr nicht euch selbst für klug haltet, dass Israel zum Teil Verhärtung oder Verstockung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und so wird ganz Israel errettet werden. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Das meint das Volk Israel und es wird damit gesagt, ja, ein Teil Israels hat sich in der Folge der Kreuzigung verstockt gegenüber dem Evangelium. Aber nicht alle. Ein Teil. Aber dieser Teil, Israel, das sind Israeliten, das ist nicht die Kirche. Und dann heißt es, wenn die Vollzahl der Nationen, also der Nichtjuden, eingegangen ist, dann wird ganz Israel gerettet werden. Und jetzt ist es plötzlich die Kirche. Das geht überhaupt nicht. Merkt man, wie mutwillig da umgegangen wird, indem man plötzlich einfach Wörter austauscht. Und so könnte man also weitergehen, dann auch in Vers 26b. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir. Also ganz Israel wird gerettet werden und prophetisch, sagt der Apostel Paulus, steht das in Jesaja 59, dass eben die Ungerechtigkeit von Jakob abgewendet wird. Jakob bedeutet nicht die Kirche, sondern es bedeutet Israel. Ja, es war vielleicht ein bisschen mühsam jetzt, aber wir mussten jeden Punkt durchgehen, um zu zeigen, das geht überhaupt nicht einfach umzudeuten. Und jetzt haben wir nur Römer 9 bis 11 angeschaut, aber schauen wir mal Römer 1 an. Da kommt das Wort Juden auch vor. In Vers 16 sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Das hat Paulus so gemacht. Wenn er in eine Stadt gekommen ist, hat er zuerst die Synagoge gesucht und hat den Juden gepredigt. Und dann auch den Heiden. Aber das ist das Prinzip. Dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Aber Juden bedeutet Juden und nicht die Kirche. Es gibt noch eine Stelle, die wir speziell anschauen sollten. Das ist Galater 6. Galater 6. Da sagt Paulus in Vers 16, und so viele nach dieser Richtschnur wandeln werden. Die Richtschnur, dass man eine neue Schöpfung ist, wenn man an Jesus Christus geglaubt hat, nach 2. Korinther 5, Vers 17. Und so viele nach dieser Richtschnur wandeln werden, Frieden über sie und Barmherzigkeit und über den Israel Gottes. Da wird also unterschieden zwischen solchen, die eine neue Schöpfung sind und nach dieser Grundregel des neuen Lebens vorangehen und den Israel Gottes. Was ist jetzt der Israel Gottes? Das sind eben die, die nicht verstockt wurden nach Römer 11, 25 aus Israel, sondern sich bekehrt haben. Das sind die, die eben durch das wahre Israeliten sind. Das ist der Überrest aus Israel. Und die anderen, das sind die aus den Nationen. Und so viele nach dieser Richtschnur wandeln werden, Frieden über sie. Das sind die Gläubigen in der Gemeinde heute, die aus den Heidenvölkern kommen. Und der Israel Gottes, das ist der Überrest, der sich in der heutigen Zeit bekehrt hat. Und dazu müssen wir ganz kurz auf Römer 11 zurückkommen. Paulus hat ja gesagt in Vers 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift in der Geschichte Elias sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Und auch da bedeutet das Wort Israel Israel und nicht die Kirche. Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig bleiben lassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Und dann sagt Paulus, so besteht nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Wahl der Gnade. Also hier zeigt der Apostel das Prinzip auf, eigentlich in allen Zeiten, sogar in Zeiten des tiefsten Niedergangs in Israel, als die 10 Stämme sich von Gott abgewendet hatten, in der Zeit von Elia, da gab es einen Überrest. 7000 aus Israel, die dem Herrn die Treue hielten. Das ist ein Grundsatz. In allen Zeiten, durch das ganze Alte Testament, gab es immer einen Überrest von Treuen. Ja? Als Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hat, da sagt 1. Korinther 10, an den meisten von ihnen hatte er kein Gefallen. Ja, aber es gab die Treuen in Israel zu allen Zeiten, auch damals wird besonders hervorgehoben Josua und Kaleb, die dem Herrn von ganzem Herzen nachgefolgt sind und andere mit ihnen. Und die bilden den Überrest Israels. Und wenn die Bibel also spricht über das wahre Israelit sein, dann meint es das, dass es einen Überrest gab in der ganzen Geschichte Israels. Aber die übrigen, die werden auch Israel genannt. Nicht wahr? Auch die anderen sind Israel. Aber aus dem Volk Israel, die wahren Israeliten vor Gott, die im Buch des Hauses Israel stehen, das ist der Überrest. Und jetzt erklärt Paulus hier in Römer 11, auch heute in der jetzigen Zeit, Römer 11, Vers 5, gibt es einen Überrest nach Auswahl der Gnade. Das sind die Bekehrten aus Israel. Ja, das führt uns zu dem Vergleich mit dem Ölbaum. Das ist ein wunderbar gigantischer Ölbaum. Und Israel wird behandelt in Römer 9 bis 11 und da wird dieser Vergleich gemacht mit dem Ölbaum. Ich lese Römer 11, Vers 16. Wenn aber der Erstling heilig ist, so auch die Masse. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden sind, du aber, der du ein wilder Ölbaum warst, jetzt spricht Paulus zu den Römern, die keine Juden waren, du aber, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden bist. So rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Recht, sie sind ausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, dass er auch dich etwa nicht verschonen werde. Siehe nun die Güte und die Strenge Gottes. Gegen die, die gefallen sind, Strenge. Gegen dich aber Güte Gottes. Wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du ausgeschnitten werden. Auch jene aber, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott vermag sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum ausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet, dass Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und so wird ganz Israel errettet werden. Also, es geht um den Ölbaum. Da wird über die Wurzel gesprochen, über den Baum und über die Zweige. Was haben wir zu verstehen unter der Wurzel? Die Wurzel, das sind die Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob. Ihnen hat Gott Verheißungen gegeben für Israel und auch für die Völker. Denn im Abrahamsbund hat Gott verheißen, dass er Segen geben wird für die Völker, für alle Völker. Das ist die Wurzel. Und nun, der Baum, was ist das? Und die Zweige, was ist das? Die Zweige werden hier genannt. Das sind die Zweige, die ausgeschnitten wurden. Das sind Israeliten, die eben sich verstockt haben gegenüber dem Messias, gegenüber dem Evangelium. Und die Nationen, das sind die, die sich zu dem Messias bekannt haben als Retter, die wurden eingepfropft. Aber was ist der Baum? Nun, Offenbarung 11, Vers 3 hilft uns weiter, um das gut zu verstehen. Römer 11, Offenbarung 11, da spricht der Prophet über, beziehungsweise Gott durch den Propheten, über die zwei Zeugen, die in der Zukunft in Jerusalem auftreten werden, in der Endzeit, in den ersten 3,5 Jahren von den 7 letzten vor der Wiederkunft Christi. Und ich lese 11, Vers 3. Gott sagt, und ich werde meinen zwei Zeugen Kraft geben, und sie werden 1260 Tage weissagen mit Sacktuch bekleidet. Dies sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Das wird eben schon erwähnt in Sacharja 4. Dort werden die zwei Leuchter beschrieben. Und da wird erklärt, das sind zwei Zeugen, die in der Endzeit in Jerusalem, wo sie dann auch nach 3,5 Jahren umgebracht werden, ihre Leiber werden in den Straßen von Jerusalem liegen und dann wieder auferstehen und entrückt werden. Aber eben, was ich sagen will, diese zwei Zeugen, die werden genannt die zwei Ölbäume. Und daraus leiten wir ab, aha, der Ölbaum ist das Symbol des Zeugnisses. Und nun, aus Abraham, Isaak und Jakob stammt das Volk Israel ab. Und das war im Alten Testament das Zeugnis Gottes hier auf der Erde. Über Israel konnte man den wahren Gott erkennen. Denken wir an die Könige von Sheba. Das war Jemen. Die kamen von Jemen, vom Südende der saudischen Halbinsel, durch die Wüste mit der Karawane nach Jerusalem. Und dann hat sie gesagt, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Und sie hat den Herrn, den wahren Gott, in Jerusalem erkannt. Über das Zeugnis Israels. Aber, nun sagt Römer 9 bis 11, im Zusammenhang mit der Kreuzigung hat eben ein Teil Israels sich gegen den Messias und das Evangelium verhärtet. Und diese Zweige, die Zweige, das sind die einzelnen Zeugen, ja, die wurden ausgeschnitten und von einem wilden Ölbaum wurden Zweige genommen, die wurden eingefügt. Und was ist geschehen in den vergangenen 2000 Jahren? Ja, das Evangelium von dem Messias wurde weltweit verkündigt, auf allen 5 Kontinenten. Millionen von Nichtjuden haben erkannt, Jesus von Nazareth ist der Messias, der Erlöser für Israel und die Völker, alle. Und die wurden da, die sich zu ihm bekannt haben, eingepfropft und haben das Zeugnis übernommen, das früher Israel hatte. Aber jetzt sagt der Apostel, sei nicht hochmütig. Wie kann man hochmütig sein gegen Israel? Indem man sagt, die Kirche hat alles geerbt und Israel hat keine Chance mehr. Nein, sagt der Apostel Paulus. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, dass er auch dich etwa nicht verschonen werde. Und das wird eben geschehen. Das Zeugnis der Nationen wird ein Ende nehmen. Und zwar, sagte der Apostel in Vers 25, und das ist ein Geheimnis. Etwas, was im Alten Testament nie offenbart worden ist. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst klug dünkt, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Gott hat in seiner Allwissenheit eine ganz bestimmte Zahl festgelegt, die in dieser Zeit, in der wir leben, zum Glauben kommen und oder sich zu Christus bekennen. Und die haben den Platz des Zeugnisses eingenommen. Aber wenn die bestimmte Zahl aus den Nationen eingegangen ist, also zum Glauben gekommen ist, dann wird ganz Israel gerettet werden. Das heißt, die Entrückung der Gemeinde wird stattfinden, alle wahren Gläubigen werden weggenommen werden und dann wird Israel gerettet werden. Und Israel als Nation wird wieder das Zeugnis übernehmen, so wie das immer war im Alten Testament. Also der Ölbaum ist der Baum des Zeugnisses auf dieser Erde. Und natürlich ein Ölbaum aus dem Grund, das Öl weist eben auf die Wirkung des Heiligen Geistes hin. Und der Heilige Geist hat im Alten Testament, ohne dass er in allen Gläubigen gewohnt hätte, er kam auf Propheten und ging oft wieder weg, kam wieder, aber er hat gewirkt in diesem Zeugnis und das wird er auch, hat er getan jetzt in den vergangenen 2000 Jahren und hat solche aus den Nationen benutzt und in der Zukunft wird Israel wieder diesen Platz einnehmen und der Heilige Geist wird wirken durch diese Zeugen. Ganz Israel kommt zum Glauben. Jetzt wird es klar. Und Römer 9 bis 11 ist charakterisiert durch eine Aussage in 11, Vers 29. Dort sagt der Apostel Paulus in dem Zusammenhang, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Gott hat Abraham berufen, einen Bund mit ihm geschlossen, und der Vers sagt, das nimmt Gott nie zurück. All die Verheißungen an Abraham sind unbereubar. Und was sagen die Ersatztheologen? Das wurde alles bereut von Gott. Sie benutzen das Wort nicht, aber sie sagen genau das, dass es nicht mehr gilt. Und dieser Vers steht da, unbereubar. Und das ist auch der Grund, warum hier der Ölbaum gewählt wird. Was ist das Besondere am Ölbaum? Im Vergleich zu einem Apfelbaum. Immergrün. Und das will bedeuten, dass eben die Verheißungen an Abraham, Isaac und Jakob, die Wurzel, ist unbereubar. Und Gott hat Verheißungen gemacht für Israel und auch das Land verheißen für Israel bis in Ewigkeit. Also solange die Erde besteht, heißt das. In der Sprache des Alten Testaments. Und Gott hat Abraham auch Verheißung gemacht, in deinem Samen werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Also all diese Zusagen für Israel und auch für die Nationen der Erde sind unbereubar und darum ein Ölbaum, der immergrüne Baum. Und darum halten wir also jetzt fest, wir können ganz klar in Römer 9 bis 11 unterscheiden zwischen den Nationen und Israel. Und in der jetzigen Zeit hat Gott also ganz viele aus den Nationen, die zum Glauben gekommen sind, als Zeugen eingesetzt, eingepfropft, Zweige von einem wilden Ölbaum in den edlen Ölbaum hinein, aber nicht für immer, sondern bis dass die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Also wenn heute der Letzte zum Glauben käme, weil, sagen wir, jemand am Bahnhof in Zürich jemandem ein Traktat gibt und der checkt wirklich, was im Traktat steht und bekehrt sich, echt. Und das ist der Letzte. Dann würde die Entrückung heute geschehen. Dann ist die Vollzahl der Nationen eingegangen. Und dann geschieht die Entrückung. Und also wird ganz Israel errettet werden. Dann wird sich zunächst ein Überrest bekehren von 144.000. So steht es in Offenbarung 7. Aus allen 12 Stämmen. Und man muss wissen, unter denen, die man Juden nennt, sind alle 12 Stämme vertreten. Denn, das können wir ganz eindeutig beweisen, vor 2000 Jahren, die Juden im Land Israel, die repräsentierten alle 12 Stämme. Ja? Darum war ja auch die Prophetin Hanna in Lukas 2, die war aus dem Stamm Aser. Es gab eben nicht nur solche aus dem Stamm Juda, aus Benjamin und aus Levi, sondern auch aus den anderen Stämmen. Und darum werden sich 144.000 aus allen 12 Stämmen im Land Israel bekehren. Aber das ist nur die Vorhut, denn diese 144.000 in Offenbarung 7, die versiegelt werden, die werden genannt in Offenbarung 14 in den ersten Versen die Erstlingsfrucht. Die Erstlingsfrucht, das ist jeweils im Alten Testament die Vorernte, bevor die Haupternte kommt. Und nach der Entrückung, also diese 144.000, und unter denen, die sich da bekehren, nach der Entrückung in Israel sind auch zwei Zeugen, die 3,5 Jahre Zeugnis ablegen werden, Offenbarung 11. Und dann kommt die große Drangsal, nochmals 3,5 Jahre, der letzte und schrecklichste Weltkrieg. Und in Sacharja 13, Vers 8 lesen wir, dass in dieser Zeit 2/3 der Bevölkerung in Israel umkommen wird. Im Land. Aber 1/3 wird umkehren. Nach den heutigen Zahlen, 6 Millionen Juden in Israel, wären das 2 Millionen, die sich bekehren. Hätten wir für die Schweiz und für Deutschland eine Verheißung in der Bibel, dass 1/3 noch zum Glauben kommen wird, dann könnten wir jubeln. Ja, das wäre ja dann die große Erweckung. Aber diese Verheißung haben wir so nicht, aber für Israel, ja. Und in Römer 9 hatten wir gelesen, auch wenn die Zahl der Kinder der Söhne Israels ist wie der Sand am Meer, nur ein Überrest wird errettet werden. Und hier lesen wir, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Wie geht das? Mathematik. Wenn 1/3 überlebt und die anderen umgekommen sind, dann ist der Drittel, der Überrest, das Ganze. Und darum heißt es ganz Israel. Und die werden eben wieder das Zeugnis übernehmen nach der Entrückung und dann wird Jesus Christus kommen, wie wir gelesen haben, dass der Retter kommen wird aus Zion und wird die Ungerechtigkeiten Jakobs abwenden.